Absalom war seines Vaters Lieblingssohn. Verwöhnt war er, eitel, klug, aber ungeduldig. Er macht sich selbst zum König gegen seinen Vater. Herr, lass uns nicht zu sehr lieben, was uns nicht gehört, nur als Leihgabe. Oder Herr, gib uns die Kraft der Liebe Davids, für seinen abtrünnigen Sohn eine Liebe, welche unvernünftig scheint, aber trotzdem bleibt. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben betont, dass David ein hoffnungsloser Fall war. Er ist Ehebrecher, er ist Mörder, er ist ein gerechter König, der sein eigenes Todesurteil ausgesprochen hat. Wir haben gehört, dass nachdem er Buße getan hat, dass er dürfte leben. Aber wir haben betont, dass in die Zeit bis Hesekiel 18, bis zum 6, bis die babylonische Exil, ich bin nicht ich. Meine Identität geht bis ins vierten Glied. Ich bin mein Vatersohn, mein Großvaters Enkelsohn und mein Urgroßvaters Urenkel. Und David wird verschont. Sicherlich gehört er in Himmelsreich. Ich glaube, niemand zweifelt das. Es gibt sogar einen Heiligen in die schottische Kirche, der heilige David. Ich heiße auch David. Ich bin gar nicht so heilig, ja. Aber die Strafe geht auf seine Kinder. Das Kind außerehelich von Bathseba stirbt. Der älteste Sohn, die soll herrschen, und wie wir betont haben, die allererste Vortrag, biblische Judentum ist überhaupt nicht gesetzlich. Das ist talmudische Judentum, die später kommt, und das ist, was die Christen kennen. Die Kampf um Jesu, um Paulus, biblische Judentum ist überhaupt nicht gesetzlich. Ich betone das nochmal, denn die zentrale Gestalten im Alten Testament sind nicht der älteste Sohn. Sogar bei Josef steht, der Sohn meiner Alte ist besonders beliebt. Aber die große Gestalt, gehen Sie durch die ganze Alte Testament, Sie werden sehen, dass fast alle die zentrale Gestalt, die jüngere oder jüngste Sohn gegen das Gesetz, und dass zu Yom Kippur, die höchste Feiertag in Israel, ich wiederhole das, wir haben auch neue Leute hier, jeder Jude sagt, alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht helfen. Die liberalste bis die frommste. Alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht helfen. Das kann kein Gesetzesglaube. Ich bin so schuldig, ich weiß nicht, wie schuldig ich bin. Chata, mein unerkannte Schuld. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Das ist die Grundlage der Reformation. Allein aus Gnade, nicht durch das Gesetz. Was Martin Luther, der große Alttestamentler, der 90% seiner Auslegung kommen aus dem Alten Testament, durch das Alte Testament, nicht nur durch den Römerbrief, wiederentdeckt das Evangelium der Gnade, natürlich für die Juden ohne die Name Jesu verbunden. Und was erlebte David dann? Amnon. Man sagt, wie der Vater, so der Sohn. Es muss nicht so sein. Zum Beispiel die Kennedy-Familie waren alle Schürzenjäger. Die schlimmste war der Vater Joseph, John, Robert, die waren schreckliche Schürzenjäger. Total amoralisch in ihrer Benehmung. Amnon verliebt sich in seine Halbschwester Tamar und er vergewaltigt sie. Das ist Inzest. Sie sagte als gute Jüdin, das ist nicht erlaubt, aber er nimmt sie und dann verwirft sie. Eine schreckliche Gestalt. Absalom, der echte Bruder und der ganz kluge Mann, er bringt seinen Bruder, dein Halbbruder Amnon, bringt er um bei einem Familientreffen. Das ist der nächste. Der nächste Sohn ist geistig beschränkt. Er kann nicht erben. Das ist aber faszinierend zu merken, dass in Tolstoi, die größte Roman sicherlich, die je geschrieben, Tolstois Krieg und Frieden, dass einer, der kommt aus hoher Adel, wird immer mit großer Verehrung betrachtet, der geistig total beschränkt. Er redet reine Unsinn und jeder glaubt, weil er Adlige ist, das hat besondere tiefe Bedeutung. Das ist sehr merkwürdig im 19. Jahrhundert. Er kann nicht erben und wir kommen dann zum Absalom. Now, ich will hier was sagen über die Problematik David. Ich habe zwei Lieblingsonkel. Wer meine Bücher kennt, meine Erzählbücher, weiß, ich habe viel über den geschrieben, Onkel Irwin und Onkel Julius. Onkel Julius, wie Onkel Irwin, waren beide Atheisten. Und die waren zwei die feinsten Menschen, die ich je gekannt habe. Und ich habe deswegen vier Fragen gestellt, weil ich bin evangelischer Pfarrer in einer pietistischen Gemeinde und ich habe viel üble Menschen unter den Frommen getroffen als diese zwei Atheisten, die sehr feine Menschen waren. Und ich stelle mir die Frage, wie ist das dann? Und die Antwort kam mir sehr schnell. Ein Atheist, der nicht an Gott glaubt, muss zu sich selbst beweisen, dass er gerecht ist. Und deswegen handelt er, wenn er ein guter Mensch ist, handelt er so gerecht wie möglich, wo ein Christ, der wirklich kein sehr gutes Beispiel für einen Christ denkt, weil ich werde sowieso vergeben, deswegen kann ich so leben, wie ich leben will. Und viele Christen sind ganz übel in ihr Benehmen, das weiß ich. Ich bin Pfarrer, wissen Sie, ich kenne meine Schäflein sehr gut. Und natürlich, diese Art von Christentum ist kein gutes Christentum, denn wir haben zwei Tafeln Mose, die Bezug zu Gott, aber die Bezug auch zu Mitmenschen. Und zwar, wenn die erste Tafel die wichtige und primär ist zu Gott, das bedeutet, aus die Liebe zu Gott sollen wir die Liebe zu den Mitmenschen. Auf jeden Fall, dieser Onkel Julius war ein ganz feiner Mann und er hat eine sehr schwere Frau geheiratet. Meine Tante Gertraud, oh, sie war unmöglich. Wie manche Frauen, sie war immer rechthaberisch und sie hat ihm immer erzählt, was er tun und was er nicht tut. Es gibt solche Typen, ja, ich meide die wie die Pest, aber es gibt solche Typen, ja. Und Onkel Julius war still und ruhig und er hat das immer mit Humor genommen. Und er liebte seine Frau. Und man weiß nicht, wie die Menschen sind, dass sie solche Typen lieben. Ich könnte so eine Frau nicht lieben, aber ich habe eine viel bessere erwischt. Auf jeden Fall, dieser Onkel Julius hat drei Söhne. Alle starben vor ihm. Das war der David. Der David in meiner Familie. Einer starb an einem Flugzeugunfall, die andere David. Der starb an einem Autounfall, eine war Homosexuelle, das haben wir keine Ahnung gehabt, der starb an AIDS. Alle drei waren tot. Das ist die Lage David. Er lebt und seine Frau lebt. Und als sie starb, meine Eltern waren bei der Beerdigung, er warf eine Blume im Grab, sagt Wiedersehen Gertraud, er aß nicht, er trank nicht, total zerbrochener Mensch und starb zwei Wochen später. Das ist die Lage David. Lieber, dass man selbst die Strafe trägt, als dass es auf die Kinder geht. Ich will was sagen über Vater-Sohn-Beziehungen, weil das trifft mich ungeheuerlich direkt. Jemand hat mir angesprochen über meine zwei Gedichte, über meinen Vater in mein letzte Gedichtbahn am Horizont des Seins mit diesem wunderbaren Bild von Grünewald. Ich war ein sehr schwerer Typ, wie Absalom. Mein Vater ist ein sehr bekannter Jurist, ein sehr ungewöhnlich begabter Mann, der seine Namen macht in die Wirtschaftskrise, wo alle gingen pleite. Mein Vater hat Firmen, die pleite gemacht, auf ihr Beine wiederhergestellt. Er hat Kenntnisse, der Chef der deutsch-amerikanischen juristischen Gesellschaft hat zu mir gesagt, ich sag zu die Füße ihren Vater. Ich habe gelernt von ihm. Er war ein brillanter Mann. Und es war selbstverständlich, dass sein Sohn, mich, die Firma übernehmen. Ich habe zwei ältere Schwestern. Ich galt als total dumm. Das war das erste Problem. Ich galt nicht nur als dumm, sondern ein hoffnungsloser Fall. Meine Lehrer alle haben gesagt, Jaffin kann weder lesen noch schreiben, aber er kann reden. Und er kennt alle die Sportler, die Baseball- und Fußballspiele. Er wird die berühmte Sportreporter in Amerika. Das ist die Zukunft, sonst hat er keine Chancen. Aber mit der Zeit zeigte ich, dass ich nicht ganz so dumm war, wie mein Lehrer meinte. Und mein Vater erwartet, ich nehme seine Firma. Und ich habe nicht die geringste Interesse an Jura. Das ist die allerletzte, was ich sein würde. Das ist die Familie Krankheit. Alle sind Juristen in meiner Familie. Ich bin der schwarze Schaf. Ich trage einen schwarzen Talar natürlich. Ja. Und da war der große Kampf. Ich sollte die Firma übernehmen. Mein Vater hat seinen Außenminister, mein Onkel Irwin, die andere Lieblingsonkel, der war ein brillanter Student und in die oberen 10% in Harvard Law School, das ist die allerbeste, was man sein kann, ein ganz kluger Mann. Und er hat einen ganzen Tag mit mir verbracht, wie ich ein Jurist sein könnte, ohne für meinen Vater zu arbeiten. Aber er hat mich nicht überzeugt. Ich wollte Historiker sein. Und ich habe Geschichte studiert und ich war auf dem Weg, Professor zu sein. Mein Professor wollte, dass ich sein Nachfolger werde. Und dann kommt der zweite Schlag. Ich ging nach Europa. Ist eine sehr persönliche Geschichte, Absalom, der verlorene Sohn. Ich lese jetzt mein Freund Manfred Sievers Buch über die verlorene Sohn. Ja, das bin ich. Ja, und das sind sie alle, aber ich in besonderem Maßen. Vor allem ich und meine Art. Ich ging nach Europa. Meine Mutters letzte Worte war: Geh nicht nach Deutschland, das war 16 Jahre nach Auschwitz, aber wenn du nach Deutschland gingst, bring mir keine deutsche Frau zurück. Ja, und das Ehre, Vater und Mutter gilt als das schwerste Gebot zu erfüllen für einen Jude. Ich ging nach Deutschland, weil ich habe auch Deutsche unterrichtet, deutsche Geschichte an der Uni unterrichtet in New York. Ich wollte sehen, wie Deutschland war 16 Jahre nach Auschwitz. Ich habe keine deutsche Frau zurückgebracht, meine Frau ist Bayerin. Ja. Ich kenne die Unterschiede sehr gut, ja. Das war der zweite Schlag. Und der Schlag war so schwer, dass meine Eltern wollten mich loskriegen. Viele Eltern, jüdische Eltern, wenn das Kind heiratet, eine Christin und vor allem ein Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg, machen ein Grab. Das Kind ist beerdigt. Meine Eltern könnte das nicht tun, weil meine Eltern schlechte Geschmack haben. Ich war mit Abstand die Lieblingskind, weil wie meine Mutter sagt, David war so ein Engel, bis er 13 war. Nur bis 13, ja. Und dazu, ich war der einzige Sohn und die Jüngste. Und das Kind meiner Alte. Und dann, das war die nächste Krise. Und die nächste Krise, die kam, als ich wollte Pfarrer sein. Und das kam, als mein bester Freund Selbstmord machte unter Einfluss von Rauschgift. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass er LSD genommen hat. Er hat sich selbst umgebracht, aufgehängt in seine Wohnung. Und ich ging gleich zum Pfarrer und habe gesagt, ich will Jesus dienen. Er hat gesagt, David, du bist ungetauft. Du kannst nicht, so weit sind wir nicht in die Landeskirche, dass ein ungetaufter Pfarrer sein kann. Das kommt bestimmt, ja. Aber ich muss dann mich taufen lassen. Und das bedeutet was dann für meine Eltern? Der nächste Schritt. Mein Vater sagt, musst du immer schwarz tragen, David? Ich habe gesagt, nein, ich muss nicht immer schwarz tragen. Das war das Einzige, was positiv war. Es war eine schreckliche Zeit, 20 Jahre lang. Jedes Mal, dass wir meine Eltern trafen, ich war vorgeworfen und auch direkt für die Ehe, ging er mit mir zur Konzentrationslager Dachau und sagt, das ist, was dieses Volk an uns getan hat und du heiratest ein Deutscher. Und ich habe ihm gesagt, und ich kann das gut erinnern, vor ich lutherischer Vater, Pfarrer, ich habe gesagt, das ist richtig, die Schlimmste, was je passiert ist. Nur, das kann wieder passieren, unter andere Völker, andere Umstände, wenn das Böse in der Mensch ist offenbar da. Das war eine richtige lutherische Antwort, längst, wo ich lutherischer Pfarrer war. Es hat 20 Jahre gedauert. Jedes Mal in Spannung, öfters meine Frau in tiefste Tränen, diese Begegnung mit meinen Eltern. Und wie ich gesagt habe, der Text, der uns geführt, wer Vater und Mutter mehr liebt als ich, ist meine nicht wert. Das war unser Text. So, ich kenne die Lage Absalom sehr gut und die Lage der sogenannte verlorene Sohn. Dieser Absalom war begabt. Nicht so begabt wie sein Vater. Ich bin auch ein bisschen begabt, aber vielleicht nicht so begabt wie mein Vater. Er hat einen ungeheuren Sinn, politischen Sinn, einen Machtsinn. Er hat Recht gesprochen zu den Menschen in Tor. Die Tor der Stadt ist die Ort, wo Recht gesprochen, weil die Tor ist die Weg der Stadt militärisch zu übernehmen und in Israel Militär und Gerechtigkeit gehen zusammen. Der Tora mit, das ist der Richteramt, nicht wahr? Wir können gut vorstellen, dass er die junge Dame gewonnen. Er war sehr schön, er hat schöne lange Haare und er war sehr eitel. Deswegen bleibt er hängen auf dem Baum durch sein lange Haar. Das war Gottes Vergeltung. Er war sehr eitel und er hat sicherlich die junge Kinder geliebkost und die junge Dame gewonnen. Absalom war eitel, Aber noch schlimmer, und das habe ich mit ihm gemeinsam, ich glaube, ich bin nicht sehr eitel, aber ungeduldig. Und ich bin die ungeduldigste Mensch der Welt. Mein Verlag, und der ist ein guter Freund von mir, der Hauptlektor, Dr. Thomas Baumann, sagt, David, du bist die ungeduldigste Mensch der Welt. Und dann sagt er, aber deswegen schreibst du so viele Bücher und wir sind dankbar dafür. Ja, ungeduldig. Und wir können vorstellen, wie er redet mit seinem Vater. Papi, wie geht's dir? Der angesehenste König David, der große David. Und dann sagt er, Absalom, das ist schön, dass du an mich denkst. Und Absalom geht nach Hause zerknirscht. Wann stirbt der Alte endlich? Was ist das, diese Beziehung, die Generationenprobleme? Ich will was dazu sagen, weil ich stecke sehr drinnen. Wer meine erste und letzte, wer ist die Frau, die mir darüber, die Lehrerin, wo ist sie, die hat Geburtstag, ja, diese zwei Gedichte in das Buch Am Horizont des Seins. Ich stecke sehr in diese Generationssache. Sigmund Freuds Analyse, der Streit zwischen Vater und Sohn ist absolut abseitig und persönlich. Ich sage euch eine über die großen Psychologen. Die sind alle ein Produkt der eigenen Probleme. Die sind alle krank, psychisch krank, und die psychische Krankheit übertragen sie auf die Menschheit. Freud war in seine Mutter verliebt. Und das war ein Produkt seiner Zeit, nicht nur seiner Person. Denn in dieser Zeit hat man über Sexualität überhaupt nicht geredet. Wenn man Schnitzlers Stücke kennt, die Freud sehr beeinflusst, und Schnitzler ist ein großer Dichter, man weiß, das wird alles im Geheim gehalten. Und in dieser Zeit, ganz anders, heute wird alles ausgetobt mit 14, 15 Jahren. Es ist schrecklich, das ist genau das Gegenteil. Die sexuelle Fantasien, die jeder Knabe hat in die Frühpubertät, gingen in Bezug zu die Nächste, und das ist seine Mutter. Und das hat Freud sehr stark, und er hat sehr schlechte, er ist Jude, der weiß, das ist Inzest, das ist nicht erlaubt. Er hat schreckliche Gewissensbiss. Er hat das zu einem Programm gemacht. Das ist seine Zeit. Das hat mit unserer Zeit überhaupt nichts zu tun. Ich habe kein Oedipus-Problem. Und ich glaube, meine Generation hat überhaupt keine. Aber das war seine Zeit und das war sein persönliches Problem. Die andere, Alfred Adler, der so in unseren Kreisen benutzt wird, er hat alles auf Minderwertigkeit, maskulin und feminin. Haben Sie je ein Bild von Adler gesehen? Er steht so. Der Mann war klein. Das ist die kaiserliche Zeit. Er hat Minderwertigkeitsgefühl, weil er klein war. Und er glaubt, das ist die Schlüssel zu der menschlichen Natur, weil das sein Problem war. Diese Leute verkaufen ihr eigenes Problem. Ich bin auch klein. Ich kann euch sagen, ich habe Probleme. Aber Minderwertigkeitsgefühl habe ich nie im Leben gehabt. Nein, ja. Mein Vater ist noch kleiner als ich. Und mein Vater sagte mir, als ich jung war, David, die kleinen Leute sind die Kluge, die Großen, die sind die Dumme. Und ich habe das geglaubt, ja. So, deswegen habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, dass ich klein war. Viktor Frankl, der Große, hat gesagt, mit 4 Jahren wüsste er, dass er sterben muss. Und er sagt, das Leben ist sinnlos, wenn ich sterben muss, denn alles stirbt mit mir. Das ist die zentrale Frage überhaupt, der Tod. Und deswegen sagt er, meine ganze Psychologie ist ein Suchen nach Sinn. Und er hat den letzten und tiefsten Sinn in den lebendigen Gott Israel gefunden sein. Diese freudianische Vater-Sohn-Antwort ist falsch. Was ist die Antwort, die Problem zwischen Vater und Sohn? Ich werde euch sagen, ich bin Dichter, wir sind die wahren Psychologen, denn wir haben, wie Psychologen mir gesagt haben, die zu Vorträgen und zu Dichtlesungen von mir gingen, wir haben einen intuitiven Sinn. Mein Onkel Irving war eine sehr schwache Person. Er war eine sehr kluge Person, aber sehr schwach. Wer einen schwachen Vater hat, ist in Gefahr, dass er gesüchtlos wird. Sein Sohn war absolut ungesüchtig. Er ging einmal in die Nacht mit 100 Kilometer Stunde in die Nacht durch New York, geflitzt durch New York. Der war ein absolut unbeherrscher, bis er dann Selbstmord machte. Wer unter einem sehr schwachen Vater, ein Vater, der keine Ordnung hat, der keine Disziplin hat, und das war die Problem in Deutschland, zu viel Disziplin in die Hitlerzeit und danach viel zu wenig Disziplin, und das aus Liebe, nicht aus Gewalt, sondern aus Liebe, das ist ein Problem zwischen Generationen. Sein Sohn wollte immer mein Vater als Vorbild und nicht sein Vater. Ich habe das andere Problem, und das geht unter vier Könige und so weiter. Ich habe einen sehr starken Vater. Und wenn man unter einen starken Vater leidet, und zwar ein sehr bekannter Vater, ich war immer mein Vater Sohn, so betrachtet sein. Die Frage ist, jeder Mensch, der was in sich steckt, muss seine eigene Persönlichkeit entwickeln. Und das führt zu Auseinandersetzungen. Es geht nicht um die gewinnende Mutter, wie Freud das sieht, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Es geht um die Gewinnung des eigenen Selbstsinn. Und das führt zu großer Auseinandersetzung. Das ist Absalons Problem. Absalon leidet, wie ich gelitten, und ich kann sehr persönlich hier sprechen, unter ein großes Vorbild, sein Vater. Der größte König in Israel, mein Vater war ein sehr bekannter und sehr geschätzter Mann. Und ich litt unter dieser Sache. Die schönste Sache, die mir zuerst passiert ist, als mein Vater nach Israel ging, um einen besonderen Preis zu gewinnen, den König Solomon Preis, einer der höchsten Preise der Stadt Israel, neben ihm saß jemand und sagt, Sie heißen Jaffan. Sind Sie der Vater von David Jaffan, der begabte Lyriker? Das war mein schönster Moment, ja? Ja? Aber das ist das Problem Absalon. Absalon will selber herrschen. Er ist sehr begabt, aber er ist äußerst begabt. Er ist sehr intelligent, nicht so intelligent wie sein Vater. Und er leidet unter einem starken Vater, der die lieblingste Nation ist. So was tut er? Er versucht sich selber eine Machtbasis. Und das steht hier deutlich. Wir lesen jetzt, wie das ging bei Absalon. Absalons Aufruhr. Wir lesen aus 2. Samuel 15. Es begab sich danach, dass Absalon sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Nachahmung von seinem Vater. Auch machte sich Absalon des Morgen auf und trat an den Weg bei dem Tor, wo recht gesprochen. Und wenn jemand einen Rechtshandel hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalon zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann spricht, dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israels, so sprach Absalon zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und gerecht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Das bedeutet, ich bin der, der Recht spricht. Und dieser König David tut das nicht. Und Recht sprechen, das ist ein zentraler Aspekt des Königs. Ich habe euch gesagt, ein starker, guter König in Israel muss fromm, er muss gerecht und er muss militärisch stark. Und David war alle. Und hier meint er zu sagen, dieser König ist nicht gerecht. Niemand ist da, bei wem man Recht sprechen kann. Nur ich. Das bedeutet, er setzt sich an die Stelle des Königs. In einer der zentralsten Bereiche. Denn Torah, Gesetz, ist heilig in Israel. Und der König steht unter das Gesetz und spricht als Vermittler in Bezug zum Gesetz. Das hat Jesus auch getan. Mose sagte euch, die allerhöchste göttliche Gesetz, ich aber sage euch. Und wie ich gesagt, ich wiederhole das, Mose hat die Zentrum sein Gesetz sind die 10 Gebote. Jesu hat 2 dieser Gebote ausgelegt. Und nicht die wichtigste, der erste Gebot, sondern Ehebruch und Mord. Weil er der Sohn David ist, der Spross David, der Sohn David, ein messianischer Titel, und David war Ehebrecher und Mörder. Er hat sich, wie hier, das Problem David, Jesu, rechtsprechendes König, Jesus hat sich über Mose gestellt. Für eine fromme Jude, wer mehr ist als Mose, kann nur Gott sein. Und ich sage euch eines, und das wird euch sehr interessieren. Meine Frau hat dieses Bild gesehen bei einer Ausstellung der Hypo Bank vor ein paar Jahren. Eines von Chagall, Marc Chagall. Da war die größte Wunder in der Geschichte Israel, die Schilfmeerwunder. Und Mose bleibt auf die Seite mit die Gebote. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Und wer ist der Israel führt? Durch den Tod zum neuen Leben am dritten Tag, Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte. Niemand kann mir sagen, dass Chagall kein Christ war. Sicherlich im Dritten Reich ist er nicht in die Lage, als ein berühmter Jude, sich zu bekehren in dieser Sache. Das verstehe ich wohl. Aber im Herzen weiß er, weil er war ein hasidischer Jude, er war ein frommer Jude. Wenn er Jesus über Mose stellt, dann begegt er in die Gegend, die wir christliche Glaube nennen. Ein liberaler Juden könnte das tun, als ein Buch von mir erschien in der beste Verlag in Israel. Ein Übersetzer, das war Lyrik, sagte mir, ja, Sie sind Christ. Jesus war unser größter Gestalt. Er war ein liberaler Juden. Das kann er sagen als liberaler Juden, ohne zu anerkennen, dass er Gott ist. Ein frommer Juden kann das nicht tun. Hier geht Absalom genau in die Zentrum von der Macht, der Glaubenszentrum, das Gesetz, Torah. Und Absalom sprach, oh, wer setzt mich zum Richter im Lande? Wer setzt mich? Das ist Heuchelei. Er hat sich selber gesetzt. Er wird selber sich König machen. Wo Jesus genau das Gleiche setzt. Wer bin ich zum Richten? Das kennen Sie, dieser Satz. Wir richten uns an Jesus. Ich sage euch eines, für denen, die Interesse am Kunst, und ich hoffe, dass sie lernen, Interesse am Kunst zu haben. Wenn die Kreuzigung Jesu richtig gemalt ist, und das tun die allerwenigsten, und ich meine auch mit alles dabei, die beiden Schecke, mit Johannes und Maria, mit den Juden, die Römer und die Frommen. Wenn das alles richtig gemalt ist, es ist eine Vordeutung des letzten Gerichts. Wir richten uns an Jesus. Wenn das alles richtig gemalt, Jesus neigt sich zu seiner Mutter, die die zentrale Gestalt für ihn ist, zu seiner Mutter, zu Johannes, die sind beide auf die gleiche Seite, wenn alles dabei ist, nicht wenn nur wenige. Und dazu sind alle die Frommen und der Schecke, der zweite Schecke. Auf die andere Seite sind die Juden und die Römer, die gegen ihn stehen. Das ist eine Vordeutung des letzten Gerichts. Aber Giovanni Bellini, der Dürer mit Recht als der größte Maler nennt, 1506 schreibt er an Pirkheim, niemand malt besser als der große Bellini. Bellini war genial, genauso wie Rembrandt. Er tut was absolut unerhört. Er malte das, er kennt das sehr gut, er ist nur ein Glaubensmaler, genauso wie Rembrandt. Er nimmt ein Gläubiger auf die Seite der Verfluchten, bei den Juden und den Römern, und er hat einen heiligen Schein. Das ist der junge Johannes, jeder sieht von der Art, wie Johannes gemalt wird. Was will er sagen? Denn er verkörpert die Liebe Jesu, dass durch die Liebe Christi wir können Juden und Heiden gewinnen, auf die andere Seite zu bringen. Lernen Sie doch Malerei. Wissen Sie, viele die zentrale evangelikale Christen haben Malerei studiert. Gerhard Meyer, unser Bischof, hat auch Malerei studiert. Findeisen hat Malerei studiert. Kettling kennt sich in Malerei. Es gibt eine ganze Reihe. Ich habe gesagt, bei einem Altpietistentreffen, wir sollen alle eingeladen, Kunst als Verkündigung auszulegen. Aber uns alles unter ein Dach zu bringen, wäre sehr schwer. Aber lernen Sie durch Bilder. Denn die Bibel redet durch Bilder. Deswegen mache ich ständig Kunstführungen. Absalom sprach, oh, wer setzt mich zum Richter im Lande? Hier ist es Heuchel. Weil er macht sich nicht nur zu Richter, er macht sich zu König. Und das ist der erste Schritt, Richter zu sein. Denn was ist der Weg zu das Königtum, das Richteramt? Und er spricht Recht im Tore. Dass jedermann zu mir käme, der eine Sache und Gerichthandel hatte, damit ich ihn zum Rechte helfe. Now, David weiß das bestimmt. David hat Spione überall im Land. Er weiß sehr genau, was alles läuft. Er denkt, Absalom macht, so würde ich denken, dass David denkt, Absalom lernt sich, die zukünftige König zu sein, weil es nächst an der Reihe. Und das ist eine gute Übung, das zu tun. Henry Ford hat seine Kinder in die günstigste Stelle hinaufgearbeitet, jede Sache, bis die oben waren, ihn geerbt haben, dass er wüsste, wie alles funktioniert. Das ist die Art, richtig zu lernen. Pfarrer in die württembergische Kirche fangen nie an als Professoren. Die werden erst in eine Gemeinde gesetzt, die werden Vikar. Sie lernen, was das Pfarramt bedeutet, vor sie dann weitergeführt zu Professor. Das ist klug, dass man lernt von unten, nicht von oben. Und David hat bestimmt das so gedacht über diese Absalom. Und wenn jemand ihn nahte und für ihn niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Ja, das Persönliche. Nicht nur das Abstrakte, das Gerecht, die sehr wichtig ist, aber das persönliche Beziehung. Absalom ist klug. Auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel. Das Wort ganz Israel ist zentral durch das ganze Alte Testament. Gott will Israel als Einheit. Das läuft durch die ganze Richterbuch, durch die Könige. Denn er weiß, was für ein Volk er hat. Ein Volk von Individualisten. Einer hat mit mir eine Frage gestellt über einen Judenchrist mit seinen bestimmten Vorstellungen. Ich kann euch sagen, die Vielfalt unter Juden, die an Jesus glauben, ist noch größer als in die ganze Christenheit. Und wir sind ein ganz kleiner Schar. Das bedeutet, es gibt alles möglich unter Juden, die an Jesus glauben. Wisst ihr den Unterschied zwischen ein messianischer Jude und ein Judenchrist? Das wissen die allerwenigsten. Bitte Hände zeigen, wer weiß mit Sicherheit den Unterschied? Niemand, ja. Ich bin kein messianischer Jude. Ich bin ständig erklärt, Jaffin ist ein messianischer Jude. Das ist absolut unwahr. Ich bin ein Judenchrist. Ein Judenchrist dient in einer Kirche. Ein messianischer Jude hat mit Kirchen überhaupt nichts zu tun. Wir sind alle kirchenkritisch wegen, was die Kirche uns angetan hat, tausende Jahre. Aber ein messianischer Jude, wir kennen eine, der ist bekannt, sie hat promoviert an meiner Universität. Diese Frau nennt mich Churchy, kirchlich, ja. Sie sagt, David, das ist schön alles, was du schreibst, aber Kirche, wie kann man was mit Kirche im Sinne haben? In alle zentralen Kirchen, alle Kirchen gibt zentrale Gestalten, die Juden sind. Die wichtigste Jude ist der Kardinal von Paris, die wichtigste Gestalt in die katholische Kirche in Frankreich. Und er ist brillant. Lustiger. Ich empfehle euch alle, sein Buch Gottes Wahl zu lesen. Nicht, was er über Kirche schreibt, da bin ich ganz anderer Meinung. Aber sonst, der Mann ist brillant. In Auseinandersetzung mit bekannten Atheisten, er ist viel klüger als die. Einer seiner Eltern ist in Auschwitz umgebracht worden. Er ging nach Israel und sagte, ich bin ein Jude wie euch. Die haben gesagt, weg, ihr seid Katholik, mit denen haben wir nichts zu tun. Und die messianische Juden ist was sehr endzeitlich. Jetzt, seit die Ende der 60er Jahre, gründen sich Gemeinden wie die Urgemeinde. Ohne Konfession, Juden treffen sich, die sind die messianische Juden, wie die Urgemeinde. Wir haben in Amerika, nicht in Israel, das ist alles verkehrt, man glaubt, Israel ist das Zentrum, absolut falsch. Israel hat 3.000, 5.000 Juden, die an Jesus glauben, in Amerika bis 300.000. Hundertfach. Bis 300.000 Juden, die an Jesus glauben. Aber so unterschiedlich. Eine lassen sich taufen, die andere beschneiden und die andere beides und die andere gar nichts. Eine hält das Gesetz, die andere hält das Gesetz nicht. Eine sagt, Jesus ist Gott, andere sagt, wir glauben nicht an die Trinität, Jesus ist nur der Sohn Gott. Sie reden mit solchen Juden, ich bin lutherisch. Einer hat gesagt, der Pastor Mersinger, ein ganz begabter Mann, hat gesagt, Jaffin ist so lutherisch, wie ein Lutheraner sein kann. Ja, aber das ist ein Unikum. Es gibt alles Mögliches unter Juden. Wie gesagt, unter Juden, die an Jesus glauben, gibt eine vielfach größer als die ganze christliche Kirche in die ganze Welt. Ich werde wetten, dass das war. Es gibt hunderte Schattierungen unter dieser kleinen Gruppe. Lasst euch nicht ärgern darüber. Wir sind so ein Volk. Gott ärgert sich genug. Deswegen geht durch die ganze Bibel. Ganz Israel. Er will uns alle unter ein Dach. Und das, deswegen schickt er immer Feinde gegen Israel, dass wir zusammenraufen müssen. Auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel. Wenn er vor Gericht kam zum König, so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Nach 4 Jahren sprach Absalom zu König, ich will hingehen, mein Gelübde in Hebron erfüllen. Eine Ausrede, die David auch benutzt hat, weg von Saul zu kommen. Bei David ist das erlaubt. Notlüge sind um Leben immer erlaubt in der Bibel. Ganz vom Pietisten sagt, Notlügen darf man nicht tun. Wenn ich in eure Keller bin und die SS kommt, sagt ihr, Jaffin ist in den Keller? Nein, selbstverständlich. Notlüge, schauen Sie die Hebemers. In Ägyptenland, die Notlüge, die sie benutzen, um, dass das Volk weiterleben kann. David darf das tun. Das ist aber eine Notlüge, die nicht mit Leben zu tun. Es geht um Eigensüchtigkeit. Hebron. Na, lerne euch was. Die hochheilige Stadt ist Jerusalem. Es gibt 4 heilige Städte für einen Jude. 2 sind biblisch, 2 sind nachbiblisch. Der zweitheiligste Stadt ist Hebron. Warum? aus verschiedenen Gründen. Die Patriarchen sind da beerdigt, ja, nicht wahr? Das ist Kalebstadt. David selber hat 7 Jahre in Hebron regiert, bevor er persönlich Jerusalem übernahm. Hebron ist die zweitheiligste Stadt. Dann hat man die Stadt der Mystiker, Shaphet. Das ist eine heilige Stadt aus der Tradition vom 16. Jahrhundert und so weiter. Und dann hat man am See Genezareth, der Stadt, wo Maimonides war, Tiberias. Die sind die 4. Die 2 kommen aus Tradition, aber Hebron ist Schlüssel. 1929, alle Juden in Hebron sind abgemetzelt unter den, Sie können mir antworten, unter was? Unter den Koran abgemetzelt sein, alle. Dass kein einziger Jude überlebt sei. Mohammed hat diese Tradition angefangen. Er hat einen Vertrag mit den Juden von Medina, er brachte den Vertrag und hat alle die Juden umgebracht sein. Das darf man nicht sagen. Wenn ein Moslem hier ist, würde mich abmetzeln, aber das ist wahr. Hebron ist der Schlüsselstadt in die Endauseinandersetzung zwischen Israel und die Palästinenser. Der zweitheiligste Stadt. Und er geht nach Hebron mit einer Notlüge, die keine Gültigkeit hat, weil es geht nicht um Leben. Es geht um Selbstsucht. David hat diese Notlüge, um zu leben gegen Saul. Denn dein Knecht hat eine Gelübde getan, als ich ihn geschwor in Aram, wohnte und gesprochen, wenn mich der Herr nach Jerusalem zurückbringt, so will ich den Herrn einen Gottesdienst halten. Dann bringt er Gott in die Sache, als ob es geht um eine Gelübde, um Gottes Willen. Es geht um ihn. Er benutzt jede Mittel, an der Macht zu kommen, weil er will endlich regieren, weil er kein Geduld hat. David wird uralt sein. Erst er spricht recht, er gewinnt die Herzen, die Männer und sicherlich die Frauen. Dann geht er nach Hebron mit einer Notlüge, die nicht um Leben geht. Und die König sprach zu ihm, gehe hin mit Frieden. David ist ein gespalteter Person, wie wir alle gespaltet sind. Aber er ist gespaltet auch in dieser Sinn. Er weiß sehr genau als König, dass Absalom nicht zu vertrauen ist. Er hat genügend erlebt von Absalom mit Amnon und so weiter. Er weiß, dieser Mann ist nicht zu vertrauen, aber sein Vater, die väterliche in ihm, sagte, ich liebe Absalom, ich weiß, er ist begabt, er soll mein Nachfolger sein. Er ist in Zwiespalt mit ihm. Mein Vater war auch in Zwiespalt mit mir. Dieses Zwiespalt nebenan ist eine Sache, die Luther genial verstanden. Die tiefere Zwiespalt, verloren und uns selbst gerettet im Christus. Dieses zentrale Zwiespalt. Er hin mit Frieden. Er geht nicht mit Frieden. Er geht mit Gewalt. Er geht David zu zerstören. Und David scheint das abzusegnen. Er weiß nicht, weil er vertraut sein soll. Der machte sich auf und ging nach Hebron. Absalom aber hatte heimliche Boten ausgesandt in alle Stämme Israel, ganz Israel, und sagen lassen, wenn ihr den Schaul der Posaunen hört, so ruft, Absalom ist König geworden zu Hebron. Wie Napoleon macht sich selber zu König. Napoleon hat das auch getan, nicht wahr? Sicherlich hat er diesen Hintergrund gekannt. Haben wir Posaunenbläser hier? Kein Posaunenbläser. So, hier ist einer, ja sicher, ein bescheidener, ja, was wollen Sie? Geflügelhorn? Was? Ja, sehr gut. Ist das Flügelhorn oder Geflügelhorn heißt das? Ja, okay. Ja. Posaune ist geblasen zum Volksversammlung. Posaunen sind geblasen das Neujahr. Und das Neujahr ist Tag des Gerichts in Israel. Weil in diese 10 Tage, die gehen von Rosh Hashanah, der Tag des Gerichts, des Neujahr, bis Yom Kippur, man lebt im tiefen Buße, denn an Yom Kippur, der Tag der Versöhnung mit Gott, wird Gott entschieden, wer im Buch des Lebens geschrieben wird für das kommende Jahr. Leben ist das höchste Gut in Israel. Jesus bringt uns ewige Leben. Hier ist die Volksberufen. Absalom ist König geworden zu Hebron, ein Gegenkönig gegen die größte König im Alten Testament Israel. Und ein sehr begabter Mann, der Streit der Generation, der Streit der starke Vater gegen einen Sohn, der will sich durchsetzen und jetzt keine Geduld mehr hat, der diesen Weg sehr klug vorbereitet hat, mit Gerechtigkeit und so weiter. Es ging aber mit Absalom 200 Mann von Jerusalem, die geladen waren, und sie gingen ohne Argwurm und wüssten nichts von der Sache. Als aber Absalom die Opfer darbrachte, er bringt die Opfer. Wer soll opfern? Der Priester soll opfern. Wer hat geopfert anstelle von der Priester und deswegen wird gerichtet sein? Saul. Gut, ihr seid gute Bibelkenner. Saul hat sich ständig an Gottes Stelle gesetzt. Sogar, er hat der Fettschwanz gegessen, die nur Gott gehört. Weil er hat sich an Gottes Stelle gesetzt sein. Weil er ein Spiegelbild von Israel, äußerlich stark, innerlich ungehorsam. Denn Israel soll keinen König haben, denn Gott ist König in Israel. Er reicht das Opfer dar und er sandte hin zu dem klugsten Mann im Reich, Achitophel. Na, Achitophel ist unbekannt, außer denen, die mein Dackelbücher kennen. Denn der Dackel Achitophel kommt als ein ganz kluger Dackel vor. Achitophel, der klugste Ratgeber. Den Gilonite, Davids Ratgeber, und ließ ihn holen aus der Stadt Gilo, und die Verschwörung wurde stark, und es sammelt sich immer mehr Volk um Absalom. Da kam einer, der sagte es David und sprach, jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. David aber sprach zu allen seinen Größen, die bei ihnen in Jerusalem waren, auf, lass uns fliehen. Wissen Sie, der klugste General, die Russland je gehabt, war in dem Napoleonischen Krieg. Es war immer der Brauch, dass ein König seine Hauptstadt verteidigen müssen. Und dieser, der Tolstoi, jeder soll Krieg und Frieden lesen. Es ist schwer, aber das ist das größte Buch von einem Mensch geschrieben. Die Bibel ist Gottes Wort, das ist was anderes. Dieser General macht die Entscheidung, als Napoleon mit ungeheuer Stärke, der große Stratege, er verlässt Moskau. Napoleon, 14. September, mein Geburtstag, die einzige wichtige Dinge, die je passiert ist, auf meinem Geburtstag, Napoleon marscht hinein in Moskau und sagt, wo ist der, wo ist der, der Stadt ist mein. Und der Stadt war leer. Und er wartet, dieser Mann, ähnlich wie David. Er wartet auf die richtige Moment und die richtige Zusammenhang. Kommt der Winter in Amerika. Meine Ausgabe von Krieg und Frieden ist 1942, als Hitler in Russland war. Es war der Bestseller in Amerika. Vorstellen Sie, dieser riesen, anspruchsvolles Buch, ein Bestseller in Amerika. War genau das Gleiche passiert mit Hitler. Das Land besiegt Hitler. Der Winter besiegt Hitler. Die ungeteerten Straßen besiegen ihn. Und hier ist die erste zentrale Beispiel. David, der heilige David, geht weg von seiner heiligen Stadt, die ihm gehört. Denn Jerusalem ist Privatbesitz Davids zuerst. Wie der belgische Kongo, Privatbesitz war nicht von Belgien, sondern von König Leopold. Es war Privatbesitz. David geht weg. Und jetzt werden wir sehen, wo er hingeht. Weil David ist noch kluger als Absalom, ja? Denn hier wird kein Entrinnen sein für Absalom. David der Kluge ist als sein Sohn. Eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreift und Unheil uns bringt und die Stadt schlägt mit der Schärfe des Schwerts. Er glaubt, Absalom ist fähig, alles zu tun, seine eigene Stadt mit dem Schwert zu schlagen. Da sprachen die Großen des Königs zu ihm, ganz wie unser Herr und König will, siehe, wir sind deine Knechte. Jetzt fangen die Leute an, ein bisschen Geschichtsbewusstsein zu haben. Das ist eine sehr interessante Thema, die Geschichtsbewusstsein. Sie denken an der Größe David und was David für dein Volk getan hat. Er hat die Feinde überall geschlagen. Wir leben mit einem geschichtwirkenden Gott. Denn die ganze Bibel ist Heilsgeschichte. und wie geschichtlos wir leben. Ich will ein Wunder erleben. Ich will persönlich was leben. Geschichtlos. Das ist geschichtlos. Wir wählen PDS in Ostdeutschland. Geschichtlos. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen keine Ahnung von Geschichte. Die haben kein Geduld wie Absalom. Ein geschichtloses Volk. Und das ist sehr gefährlich, denn das Wesen Gottes ist geschichtlich. Die ganze Bibel ist heilsgeschichtlich. Aussage und Erfüllung, wie Luther sagt. Und wie wir sehnen immer wieder, selber getröstet zu sein, selber im Mittelpunkt unser Glaube, unserer Frömmigkeit. Und wie wenig wir geschichtlich denken. Und wir haben weniger Ausleger, die heilsgeschichtliche Predigen. Es ist fast immer Trostpredigt, auch fromme. Aber die Bibel ist Geschichte. Und das ist das Wesen Gottes. Ich bin, der ich bin. Und dieses Volk fängt an, geschichtlich zu denken. Absalom nicht. Ich will, ich muss. Das ist der verlorene Mensch. Jetzt, hier, jetzt. Da sprachen die Größen des Königs zu ihm, ganz wie unser Herr und König will, siehe, wir sind deine Knechte. Und der König zog hinaus und sein ganzes Haus ihn nach. Der König aber ließ, und das ist interessant, er ließ Nebenfrauen zurück, das gab damals, um das Haus zu bewahren. Absalom wird die übernehmen, als Zeichen, er ist der König. Und als der König und alles Volk, das ihn nachfolge, hinauskam, blieben sie stehen beim letzten Haus. Und alle seine Größen blieben an seiner Seite. Alle seine Kret und Plät, auch die Gathiter, 600 Mann, die von Gath, das war die Königsstadt der Philister, der besiegt war, ihn nachgefolgt waren, zogen an dem König vorüber. Die zeigen, wir gehören dir. Und die sind Ausländer. Die sind Ausländer. Was denken wir gleich an die Gleichnis bei Jesu mit die Samariter. Bei die Samariter ist die einzige, der zurückkommt, ein Ausländer, seine Sekte, zu bedanken, dass er geheilt ist von Aussatz. Die anderen 9, und das war unheilbar damals, die denken nicht, die haben gekriegt, was sie haben wollen. Es ist genau die Ausländer, die stehen dazu. Wie ist es da bei Jona? Die Ausländer sagen, die im Schiff, die sagen, wir tun das nicht, wir werfen dich nicht ins Meer, das ist gegen Gott, sowas zu tun. Das ist ein Fingerzeichen durch das ganze Alte Testament, dass das Heil an die Heiden geht. Denn die sind öfters viel tiefer in Bezug zu dem Gott Israel, als die Juden selber sind. Der Hauptmann von Kapernaum, so eine Glaube habe ich in ganz Israel nicht gesehen, die gottesfürchtige Heide. Ich frage, ob das nicht umgekehrt heute ist. Wer in Israel jemals war, weiß, was für eine riesen messianische Erwartung in Israel da ist. Der Heidenzeit kommt zu Ende. Das Heil geht zurück an die Juden. Das hat Jesus in Lukas Evangelium gesagt. Wir werden, wenn wir hart bis ans Ende entrückt, vorher. 1. Thessaloniker 4. Das ist eine Art, das ganze Alte Testament zu sehen. Dass es gibt Heiden, die bei der Auszug aus Ägyptenland, Heiden, Rahab, der auch eine Hure ist, die in Jesus Stammbahn steht und so weiter. Die gottesfürchtige Heiden. Und hier ist ein Zeichen. Die Volk geht zu Absalom. Wie das Volk zu Saul stand gegen David. Ein Fingerzeichen. Und die Frage ist, ob das nicht mit uns auch passiert. Bräuchte doch das ganze Alte Testament, die sind alle Heiden. Und der König sprach zu Ittai, den Gathiter, das ist wo Goliath stammt aus Gat. Warum gehst du auch mit uns? Kehre um und bleibe bei dem neuen König, denn du bist ein Ausländer und von deiner Heimat hierher gezogen. Gestern bist du gekommen und heute sollst ich dich mit uns hin und her ziehen, denn ich muss gehen, wohin ich gehen kann. Kehre um und nimm deine Brüder mit dir. Dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue. Ittai antwortet den König und sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr und König lebt, wo mein Herr der König ist, es gerät zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. Dein Gott ist mein Gott. Wir denken gleich an die Ruth-Geschehen. Und das ist eine faszinierende Thema. Die Rolle, ich wiederhole, und lesen Sie die Bibel einmal so, vielleicht schreibe ich was darüber, die Rolle der Heiden im Alten Testament als eine Vordeutung, dass das Heil an die Heiden gehen wird. Aber ich sage euch die wichtigste Zeichen, und das kennen Sie alle nicht. Nur wenn Sie meine Bücher gelesen haben, kennen Sie das. Und zwar, die Zeichen kennen Sie, aber die Deutung nicht. In Johannesevangelium steht, 4 Heidenknechten werfen den Los um Jesu Gewand. 4. Luther nennt das Johannesevangelium das Evangelium, das tiefste Evangelium. Es geht um ein geistliches Verständnis Jesu. Das bedeutet, das Kleid der Erwählung, das geht zurück zu Josefs Kleid, zu Samuels Kleid, der im Totenreich für den Herrn diese Kleid trägt, weil er besonders Priester, Richter und Prophet. Unser Kleid, wenn wir hart bis ans Ende, weiß, reingewaschen durch Jesu Kreuzes Blut, in 4 Himmelsrichtungen. 4 bedeutet alle umfassen. 4 Himmelsrichtungen wird die Erwählung an die Heiden gehen. Es gibt 2 Deutungen von Kreuz. Und beide haben die Kirche nicht verstanden. Die eine heißt Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das bedeutet nicht, weil die Juden ihn nicht angenommen hat, dass er aufhört, die Juden anzunehmen. Paulus sagt, er kann seine Erwählung nicht bereuen. Bund kann Gott nicht brechen. Gott sorgt für den Bund. Und die andere Bedeutung ist, das Heil, das Kleid der Erwählung wird an die Heiden in alle 4 Himmelsrichtungen gehen. Eine steht als Bestandteil des Kreuzes, die andere vor des Kreuzes. Das sind die 2 Deutungen. Wer hat das gewusst? Das lernt man nicht in Religionunterricht oder so. Ja? Das ist ein Zentral, man sieht, das ist Zeichenhandlung. Nur, das Rock wird ungetrennt. Und wissen Sie warum? Es gibt ein Kirche im Fleisch und ein Kirche im Geist. Alle Kirchen und alle Gemeinden sind Fleisch. Innerhalb aller Kirchen und aller Gemeinde ist Geist. Das bedeutet, es gibt eine, das hat Luther und Augustin vor ihm gesagt. Das bedeutet, wie Rinus Schäffburg einmal, der große Pietist, sagt, wenn wir in Himmelreich, wenn wir so weit kommen, es könnte sein, dass ein Katholik hier wird, jawohl, und auf die andere Seite ein Schwarzer aus Äthiopien. Gott ist mehr als jede Auffassung von ihm, Zitat Martin Luther. Das bedeutet, das ist nicht Rom und das ist nicht Weltkirchenrat, das ist alles Fleisch. Innerhalb aller Kirchen und Konfessionen gibt Menschen, die Jesus lieb haben. Und wenn wir die richtige Lehre haben, bedeutet nicht, dass wir die richtigen Menschen. Schauen Sie Martin Luther und die Juden. Sein haarsträubende Schrift 1543, als die Juden sich nicht bekehrt, er hat nur Missionar unter die Juden. Professor Bainton in Yale hat das für Jahrzehnte dokumentiert und die Juden haben geweigert, sich zu bekehren. Und dann hat er die schreckliche Schrift, und die ist von Luther, die Juden und ihr Lügen, alle Synagoge soll niedergebrannt, alle Juden soll ein gelbe Sterne tragen. Und hören Sie mal, weil ich habe das entziffert, das ist unbekannt. Er steht in Ezekiel 4, wegen 390 Tage Schuld Israel, kommt ihr ins Gericht. Daniel, jeder Tag ist ein Jahr. Genau 390 Jahre spät ist Adolf Hitler hier an die Macht gekommen. So wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr und König lebt, wo immer mein Herr der König ist, es gerät er zu Tode, zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. Die Heiden stehen zu David. Er wird der Heiden, der Weg zu den Heiden gehen. Durch das ganze Alte Testament ist das zu sehen, die Gerechte unter den Heiden. David sprach zu Ittai, so komm und zieh vorüber. Da zog Ittai, der Gathiter, vorüber und alle seine Männer und die ganze Haufe von Frauen und Kindern, die bei ihm waren. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme. Now, Hitler hat gesagt, ein deutscher Junge weint mit. Wenn ein Mann nicht fähig ist zu weinen, er hört auf, ein Mensch zu sein. Wenn er verliert seine Mutter, wenn er verliert seine Frau und nicht weint, dann ist er kein Mensch. Er ist Stein. Hitler hat gesagt, ein deutscher Junge weint nicht. Und in die Bibel, Jesus weinte, David weinte, es läuft ständig. Für einen Jude, der Höchste in Bewegtsein ist, dass man weint. Das bedeutet nicht, dass man weint, in so wie eine Frau, sondern es bedeutet, dass man, ja, Entschuldigung, wie Frauen, wir benutzen die Weinen als sehr stärkste Waffen. Das ist wohl bekannt. Ich kenne die Frauen sehr gut. Wenn nichts weiter geht, dann weinen sie. Und welcher Mann kann das widerstehen, wenn seine Frau weint, bitterlich, ja. Aber wenn ein Mann weint, wenn er tief bewegt, das zeigt Männlichkeit für einen Juden. Für Hitler, der ein echter Heide war, die schlimmste der Heiden. Ein deutscher Junge weint nicht. Das war schrecklich, was er hier gemacht hat. Das ist ein Denkmal, ein Versteinigter. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberzogen. Der König ging über den Bach Kidron. Wer ging über den Bach Kidron? Sie kennen die Bibel gut. Jesus, ja. Und das ganze Volk zog weiter auf den Weg zur Wüste. Wüste ist doch die ganze Bibel Ort von Versuchung und Ort von Heil. Die kennen die Geschichte über die Israeliten in die Wüste, Jesus in die Wüste, David in die Steinwüste, der kommt in Versuchung, Saul umzubringen und nimmt ein Stück von seinem Mantel weg, um zu zeigen, nicht nur, dass er Macht über ihn hat, sondern dass er hat Anteil an seinem Königreich. Es hat mehrere Bedeutungen. Und dann, wir haben Zeitgrenze, dann kommen die Priester. Und David lässt die Priester zurück. Bring die Lade Gottes in der Stadt zurück. Wer die Gnade finden von dem Herrn, sehe, er wird mich zurückbringen als Zeichen. Der Lade, das ist der heilige Stadt. Und der Lade, Gott, bleibt da. Und das birgt für die Tatsache, wenn Gott zu mir steht und es hängt von seiner Gnade ab, dann werde diese Lade da bleiben. Und dann Salomo wird einen Tempel da bauen. Und spricht, bringe die Lade Gottes in der Stadt zurück, werde ich Gnade finden für den Herrn, sehr, er wird mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehen. Spricht er, ich habe kein Wohlgefallen an dir, siehe, hier bin ich, ich mag's mit dir, wie es ihnen wohlgefällt. Und dann sagt er, die Priester soll bleiben, die Lade soll bleiben, die Nebenfrau soll bleiben, als Zeichen, ich kehre zurück. Und dann kommt das Zentrale. Jesus, du Sohn Davids. David aber ging dem Ölberg hinan und weinte. Und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Und alle von Volk, die bei ihm waren, hat ihr Haupt verhüllt und gingen hinein und weinte. Jesus, der Sohn David, weinte über Jerusalem, wie David über Jerusalem weinte. Das ist eine sehr zentrale Sache. Und dann geht er zum Heil. Jesus ging zu endgültiger Heil am Kreuz. David ging zum Ort der Versuchungen, Heil und Wüste. In der Wüste, Absalom hat keine Chance in die Wüste gegen David. David kennt jede Loch in die Wüste. Er war verfolgt von Saul 2-3 Jahre. Und die Kenntnis der Landschaft ist zentral im Krieg in dieser Zeit. Und wir wissen, wie die Geschichte ging. Absalom blieb hemmen bei sein langer Haar, Zeichen der Vergeltung Gottes, er war eitel. Er ist dann umgebracht, David geht im Weinen, weil der Vater liebt seinen Sohn. Und so geht Davids Geschichte weiter. Wir haben gelesen über die Segen über das Haus David. Du wolltest den Herrn ein Haus bauen. Nein, der Herr baust dir ein Haus, ein Dynastie, die in alle Ewigkeit bleiben wird. Und sie wissen über den Fluch, die über David geht, über seine Kinder. Und das geht weiterhin über Salomo, der Weise, der Reiche, der Kluge, der Bauer der Tempel, die aber den Untergang Israel besiegelt. Sie kennen die berühmteste Geschichte Salomos, aber die tiefste Bedeutung haben Sie nie gehört. Zwei Hure kommen und sagen, dieses Kind gehört mir. Und Salomo um seine Weisheit sagt, trenne diese. Und die richtige Mutter sagt, nein, gib es die andere. Und das ist richtig ausgelegt. Salomos Weisheit, was sie nicht wissen, ist die tiefere Bedeutung. Denn Salomo macht Horerei mit Fremdfrauen und Fremdkulten. Und das führt zu der Entzweiung sein eigener Reich. Das ist eine prophetische Vordeutung, was mit Salomo passieren wird. Nicht nur eine Weisheit, seine Klugheit. Denn mit dem Tod Salomo, Israel wird getrennt in zwei Reiche, Jude und Samaria. Und das geht weiter bis dieses Flug und Segnen, bis die Zeit Jesu. Jesu trägt den Segen und die hohen Priester sind auch Kinder Davids. Sie stammen von David ab und sie tragen in diesem Zusammenhang den Fluch. Und liebe Brüder und Schwestern, wir alle tragen Segen und Fluch als Christen. Das hat Luther uns deutlich gezeigt. Der Fluch, der Glaube an uns selbst. Ich will, ich muss, und das steckt in jeder von uns, so fromm wie uns gebärden. Und der Segen, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Wenn wir unter den Kreuz Jesus kommen, dann kommen wir unter den Segen. Das ist das Thema des gesamten Bibel, das Thema der Fluch und das Thema des Segen, das Thema des Gerichts und das Thema des Heil. Lernen Sie, dass der Weg zum Segen geht nur über das Gericht. Gottes Wort soll uns richten und zeigen, wie es wirklich mit uns ist. Und dann kommen wir unter seine vergebende, ausgestreckte Armen in Bußtuend und dann sind wir im Segen. Ich hoffe und bete, dass Sie alle bis ans Ende harren. Denn wir sind in die Endzeit und viele, viele Dinge stehen uns vor und vor allem in Israel. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Herr Jesus, du Sohn Davids, wir beten dich an, denn du hast die ganze Fluch dieser Welt auf dich genommen. Das Gericht, die Schuld, das Tod, du hast das alles auf dich angeheftet am Kreuz. Und du hast das für uns überwunden. Nicht, weil wir das verdient haben, nicht, weil wir besser sind, sondern weil du das verdient hast, weil du besser bist. Lerne uns, Herr Jesus, du bist der Herr, du bist unser Herr, wir haben kein anderer Herr. Nicht dein Führer, nicht dein Staat, nicht dein Antichrist, nicht die Leute, die über uns stehen, sondern wir sind in Demut für dir. Denn du hast diesen Weg erkämpft für uns, als wir, dein Junge, dich alle verlassen haben am Kreuz. Du allein bist Weg, Wahrheit und Leben. Wir danken dir dafür. Amen.